Ja, hallo, hallo, willkommen allerseits. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Wir machen jetzt heute unseren ersten Podcast im Rahmen der Bitcoiners for Future. Freue ich mich total darauf, dich jetzt auch mal tatsächlich näher kennenzulernen. Bislang kenne ich dich ja nur aus der Telegram-Gruppe. Ich weiß, du hast mit Immobilien zu tun. Du bist bei den Bitcoiners for Future. Deswegen fange ich einfach mal an. Ja? Wer bist du? Was hat dich zu den Bitcoiners for Future geführt? Was hat dich zu Bitcoin geführt? Wie ist deine Story?
Ja, grüß dich, Hinrich. Freut mich, dass ich da dabei sein darf, dass du mich dazu eingeladen hast und motiviert hast. Ja, mein Name ist Christian Klotzner. Ich arbeite im Baugewerbe, also bin bei einem Bauträger tätig. Bin zu Bitcoin for Futures gekommen über die YouTube-Kanäle von Nico Jilch, der im Endeffekt eben in, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, hilf mir.
Harald Rauter
Nein, 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 nein. Das
oder
typisch,
den Luca?
den Luca, danke.
Den
Den
Luca,
Luca.
Ferrarese, ja genau,
Ja,
ja.
hat er ja interviewt und das Interview fand ich sehr genial und seine Ansätze finde ich einfach, hat einfach meine Sichtweise noch einmal weiter ergänzt und dadurch bin ich dann im Endeffekt auf ihn zu ihm hereingetreten und habe ihn gefragt, ob er nicht mal mit mir quatschen möchte. Das haben wir dann auch getan und im Endeffekt hat er mich zu Bitcoin for Futures eingeladen. Ich selbst bin seit 4 Jahren im Bitcoin-Bereich, Krypto-Bereich. Bin dann in den letzten Jahren immer mehr eben in diesen typischen Bitcoin-Bereich reingerutscht und weg vom Krypto. Habe aber trotzdem noch relativ auch Bezug zu Krypto durch meine Familie. Ja, ist sehr, sehr umfangreich, sage ich jetzt mal. Und du selbst, wie bist du dazu gekommen?
Ja, bevor wir das ganze Spiel gleich mal umgekehrt machen, will ich schon noch mal verstehen, weil es ist ja eine spannende Kombination, über die wir heute auch noch reden werden. Also Bitcoin und Klimaaktivist, das geht ja für viele nicht unbedingt so unter einen Hut. Also vielleicht erzählst du auch noch mal von dir persönlich, weil, also ich sag mal so, wenn man von außen drauf schaut und sich mit Bitcoin noch nicht auseinandergesetzt hat, dann würde man sagen, er geht ja gar nicht, das verbraucht ja nur Energie, boils the ocean, wie Luca immer so schön sagt. Wie soll das denn bitte uns vor dem Klimawandel bewahren? Und dann gibt es die Bitcoin-Community, die ja, sage ich mal, auch einen merkwürdigen Teil, so sage ich jetzt einfach mal, durchaus auch hat. Ja, da gibt es auch Menschen, die, mit denen ich mich überhaupt nicht identifiziere, die zum Beispiel auch den Klimawandel schlicht und ergreifend leugnen. Ja. Also wie wirst du ein Bitcoiners for Future? Wie kommt das aus deiner Sicht? Also wie war da dein Weg?
Also mein Weg ist immer schon der Ansatz, dass ich alles, also ich stelle den Mensch in Frage und seine Entscheidungen sozusagen und dass er immer recht hat. Und die Natur steht an erster Stelle für mich. Und von dem Ansatz her bin ich da sehr, sehr ideologisch, kann man sagen, getrieben. Und mir ist es wichtig, dass die Natur geschützt wird, bevor der Mensch geschützt wird. Jetzt mal ganz extrem gesagt, ja. Und durch diese Denkweise überlege ich natürlich auch, welche Sachen gehören da, welche Sachen passen dazu. Und Bitcoin, wie man richtig sagt, passt da eigentlich überhaupt nicht dazu, wenn man mal das Thema so hört, oh mein Gott, da wird extrem viel Strom verbraucht, um einfach nur irgendwelche Blöcke zu finden. Aber wenn man sich halt mit der Thematik befasst, dann kommt man immer mehr drauf, dass das sehr wohl zusammenpasst, dass dieser Energieverbrauch einfach auch nützliche Sachen hat, nämlich im Endeffekt den ökonomischen Ansatz. Und der ökonomische Ansatz ist bei Bitcoin einfach genial. Also er reduziert zum Beispiel die Verschwendung, wenn er mal etabliert ist im Markt. Und zumindest wäre das meine Überzeugung. Und ja, und durch diese Aspekte ist dann der Stromverbrauch eigentlich nicht verwerflich, Verschwendung, sondern nützlich. Und dazu kommt natürlich auch, dass das Bitcoin-Netzwerk selbst schaut immer mehr, dass es grüner wird und das von sich aus. Und nicht, dass irgendjemand da jetzt eingreift und sagt, ich muss grüner werden, sondern Bitcoin-Rechenleistung erwartet immer den notwendigen wirtschaftlichen Ansatz. Und das heißt, den günstigsten Strom, und der günstigste Strom ist nun mal der grünste Strom. Also von dem her passt das dann irgendwie zusammen. Und wie gesagt, das hat sehr, sehr viele Punkte, wo man dann sagt, hey, und für das ist es auch noch nützlich und für das ist auch noch nützlich. Und dadurch wird man dann im Endeffekt, glaube ich, jemand von Bitcoin for Futures.
Ja, da steigen wir ja gleich nochmal genauer drauf ein. Ich hake jetzt trotzdem nochmal nach zu deiner Historie, ja, weil ich habe das richtig in Erinnerung. Du hast dich, also für dich ist völlig klar, Klimawandel gibt es, oder? Der ist gefährlich, er ist menschengemacht. Ist das so? Das ist ja durchaus eine Aussage, die man im Bitcoin-Space auch durchaus mal sagen kann. Ich fand das auch ganz schön, wie das in dem Interview von Nico Jilch und dem Harald Rauter, den ich sehr schätze, auch erstmal klargestellt wurde. Ja? Also wurde erstmal gesagt, gibt es den Klimawandel? Ja. Ist er gefährlich? Ja. Ist er menschengemacht? Ja. Also das ist so quasi die Ausgangsbasis. Und das ist ja auch das, was die Fridays for Future-Bewegung am Ende des Tages ja ins Leben gerufen hat. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du auch durchaus eine grüne Sozialisierung hast, also grün im Sinne von parteipolitisch? Also bei mir ist das ja der Fall. Ist das bei dir auch der Fall oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das ist korrekt, ja. Ich habe mich parteipolitisch in der Gemeinde aktiv sozusagen gemeldet vor 4 Jahren und habe dort mitgewirkt und habe eben aus der Überzeugung heraus, wenn wir was tun, dann für die Natur. Und habe da losgelegt und um deine Frage jetzt nochmal jetzt endlich aufzugreifen, ja, den Klimawandel gibt es. Für mich ist es dieser Klimawandel, diese Diskussion darum, ist ja im Endeffekt sehr stark, hey, es hat immer schon Temperaturunterschiede gegeben und für mich ist es eindeutig, dass der Mensch ein Verstärker ist von dieser Geschwindigkeit, die wir da erleben, von der Hitzeentwicklung. Und somit, wenn wir nur die Chance haben, hier positiv einzugreifen, dann sollten wir nicht diskutieren darüber, ob es ihn gibt oder ob es natürlich ist, dass es ihn gibt. Wenn wir die Chance haben, da einzugreifen und das zu bremsen, dann sollten wir das doch tun und nicht die Zeit verschwenden, darüber zu diskutieren, ob es jetzt vom Mensch gemacht ist oder nicht. Also da bin ich eher so, hey, machen wir einfach was dagegen, wenn der Mensch schon so gescheit ist, dann versuchen wir doch was dagegen zu tun. Und ja.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich meine, das ist auch der, vielleicht hole ich jetzt mal kurz aus, was mich dazu geführt hat, bevor wir auch mal darüber reden, was wir ja auch gemeinsam haben, nämlich die Immobilienwirtschaft und welchen Impact das Thema Bitcoin, welchen positiven Impact das aus meiner Sicht auch im Thema Bauwende haben kann. Bevor wir darauf mal kommen, hole ich mal kurz aus, ja, was so mein Weg ist und warum ich bei den Bitcoiners for Future gelandet bin. Tatsächlich bin ich auch über den Luca da gelandet. Also ich selber bin mittlerweile unglaubliche 55 Jahre alt, bin so in der Anti-Atomkraft-Bewegung sozialisiert, in Norddeutschland aufgewachsen, habe gegen Atomkraft demonstriert und bin dann bei den Grünen gelandet als Wähler und bin da eigentlich auch immer geblieben. Und jetzt würde ich mich vielleicht auch als unpolitisch bezeichnen, aber dieses Thema, ich sage jetzt mal Ressourcen, Naturschutz und so weiter, die Bekämpfung des Klimawandels beschäftigt mich natürlich rund um die Uhr und insbesondere auch in meinem Job. Also ich bin Geschäftsführer in einem Architekturbüro in München. Wir sind zu fünf Geschäftsführer und insgesamt ca. 35 Kolleginnen. Das atmet immer so ein bisschen, dieses System. Werkstudentinnen kommen und gehen auch wieder. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben seit ein paar Jahren, dass wir die Bauwende hinkriegen wollen. Also dass wir kommen aus dieser ganz traditionellen Bauwelt, sprich Beton, Wärmedämmverbundsystem, Bauträger. Und da wissen wir jetzt und haben gelernt, dass das echt Klimaschädling Nummer 1 ist, der Bau, ja, mit gigantischen Zahlen, für die der Bau letztlich verantwortlich ist, was sowohl CO2-Ausstoß angeht. Ich glaube, bitte korrigiere mich auch, ich glaube, es spielt sich ab zwischen 38 und 40% des CO2-Ausstoßes weltweit gehen auf den Bau zurück. Aber nicht nur das, es geht ja auch um den Ressourcenverbrauch und das Müllaufkommen. Also ich glaube, in der EU liegt das Müllaufkommen, davon ganz viele mineralische Abfälle, bei 60%, die durch den Bau und seine Zulieferindustrie erzeugt werden. Also ein gigantisches Ausmaß. Und wenn wir von Umweltschutz und Klimawandel reden, wir reden ja nicht nur vom Klima, wir reden ja auch von Ressourcenschutz. Wir reden von, das ist so ein Stichwort, Kreislaufwirtschaft, das mir extrem wichtig ist. Und also das ist so mein Hintergrund. Und ja, wie bin ich auf Bitcoin gekommen? Mir ging es, glaube ich, so, wie es einigen ging. Es gibt ja viele, die viel, viel früher dran sind als ich. Ich bin so während Corona dazu gekommen, weil ich einfach Zeit hatte und angefangen habe, Podcasts zu hören. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung davon. Und irgendwann hatte ich so ein Interview, man kommt ja dann vom Hundertsten ins Tausendste, und dann hat irgendjemand mal gesagt, also Bitcoin wird die Welt komplett verändern. Und es wird sie verbessern. Und dann dachte ich, hey, also was für ein Quatsch, ja. Also was soll so eine Kryptowährung, die nur Energie verbraucht und mit der nur rumgezockt wird, was soll die denn da leisten? Aber das hatte mich dann zumindest mal interessiert. Ich hatte ja Zeit. Und dann bin ich eben ins Rabbit Hole gefallen, habe diese Podcast-Folge, die ich jedem empfehlen kann, der einsteigen will, Bitcoin verstehen. Mittlerweile gibt es viele weitere sehr gute, die auch für den Einstieg gut geeignet sind. Also damit bin ich sozusagen sozialisiert worden. Und dann bin ich immer tiefer reingefallen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich es unfassbar faszinierend finde, wie man sowas erfinden kann. Also wie genial dieser Mechanismus ist, der Bitcoin eigentlich ist. Und jetzt würde ich auch die These in den Raum stellen. Jetzt würde ich tatsächlich auch sagen, ich behaupte das mal bewusst als These. Man kann es ja hinterfragen. Ja? Also ich würde sagen, Bitcoin ist eine der saubersten Technologien, die es gibt. Und sie wird immer sauberer. Und das ohne Regulierung. Du hast es ja schon angesprochen. Bitcoin ist auch aus meiner Sicht eine der demokratischsten Entwicklungen, die wir haben, zutiefst demokratisch, und zwar weltweit. Und sie ist aus meiner Sicht optimal, also Bitcoin fördert regenerative Energien. Bitcoin fördert Umwelttechnologien. Also kommen wir dann ja nochmal darauf zu sprechen. Ja, ich sage jetzt mal einfach, das sind alles Thesen. Ja? Also Bitcoin könnte die erste Technologie sein, der es gelingt, Wirtschaftswachstum von CO2-Ausstoß zu entkoppeln. Und wenn das wirklich so ist, dann wäre es unfassbar sensationell. Also, aber diskutieren wir da mal rüber, ob es so ist. Ja? Ich will das ja noch gar nicht so in Stein meißeln. Und aus meiner Sicht ist Bitcoin in jedem Fall auch ein Treiber der Bauwende, oder kann es sein. Und es ist die Geldform für die zirkuläre Wirtschaft, die wir anstreben. Weil es intrinsisch zirkulär ist, sozusagen. Also das ist so, das habe ich mir durch viele Podcast-Folgen mittlerweile würde ich sagen, ich sehe das so, und ich habe doch sehr weitgehende Hoffnung, dass sich das tatsächlich so entwickeln kann. Und dann gibt es noch einen ganz entscheidenden Punkt für mich. Wir diskutieren ja gar nicht mehr darüber, ob Bitcoin kommt, sondern Bitcoin ist da und es wird auch nicht mehr verschwinden. Und deswegen finde ich es auch als Pflicht, dass man sich mit solchen neuen Technologien, die derartig disruptiv sind und sein werden, einfach auseinandersetzt, ja. Ganz egal, was man erstmal davon hält, aber genauso wie die Entwicklung des Internets, es wenig Sinn gemacht hat, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Früher oder später setzt sich damit jeder auseinander. Genauso wird es eben mit diesem Bitcoin-Netzwerk sein. Und deswegen, so, jetzt habe ich lange geredet, jetzt komme ich gleich mal, ja. Weil es nicht mehr aufzuhalten ist. Also vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass man mal versucht, aber das kannst du auch gerne machen. Also schilder doch mal so kurz die Grundeigenschaften des Bitcoin-Netzwerkes. Ich meine, vielleicht teilst du die Meinung ja gar nicht. Also aus meiner Sicht ist es nicht mehr aufzuhalten.
Ja, nein, ich unterstreiche das definitiv. Bitcoin ist nicht mehr aufzuhalten. Meine Überlegung da ist so, Bitcoin hat eine Technik dahinter, die dezentral aufgebaut ist. Das ist eben direkt eben über die Miner. Diese Miner sind aufgrund von der Wirtschaftlichkeit, wo man eben Strom günstig bekommt, dezentral. Und dadurch, dass man immer sozusagen bei Wirtschaftsmechanismen immer schaut, wo kriegt man etwas günstig her, verteilt sich das automatisch. Und dazu kommt, dass man überflüssigen Strom verwenden kann, wodurch auch kleine Mining-Farmen unter Anführungszeichen sich überall aufbauen können, wo es eben überflüssigen Strom gibt und den nutzen. Und diese Technologie, diese Absicherung, diese Dezentrale sorgt auch gleichzeitig dafür, dass eben diese Stimmen von den Minern schon dezentral liegen. Und ja, und in weiterer Folge kann man im Bitcoin-Netzwerk auch noch Nodes betreiben, die weitere Knotenpunkte im Netzwerk darstellen. Da reicht eine Festplatte in Wahrheit dazu. Somit man hat auch hier noch mehr Punkte, die diese ausgerechneten Rechnungen von den Minern kontrollieren. Und diese ganzen Knotenpunkte erzeugen dadurch eine Abstimmung, ob alles passt im Netzwerk. Und dadurch hat man im Endeffekt ein sehr demokratisches System geschaffen, was, ja, was einfach bestätigt, dass Person A zu Person B das Geld überwiesen hat. Und man hat auch mit dieser Technologie das Double Spending Problem gelöst. Und ja, somit kann man zum ersten Mal, obwohl man im Internet alles kopieren kann, zum ersten Mal Geld von A nach B transferieren, ohne dass wer anderer kopieren kann. Und das dezentral gelöst. Und was macht jetzt im Endeffekt dazu, dass eben alle es im Endeffekt verwenden werden? Dazu müsste man jetzt auch weiter ausholen, ich weiß nicht, wie weit wir gehen, aber im Endeffekt ist es das Geld, wenn man die Eigenschaften von Geld versteht, ist es so, dass hartes Geld im Endeffekt einige Aspekte mit sich bringt, die einfach von Vorteil sind, nämlich zum Beispiel, dass derjenige, der eben dieses Geld verwendet und sparen möchte, den Wertspeicher in die Zukunft tragen kann. Bei einem weichen Geld, wie ein Fiat-Standard oder Euro-Dollar, also das ist ja Fiat-Geld, kann man das nicht, weil die ganze eine Geldmengenausweitung stattfindet. Und im Endeffekt derjenige, der am nächsten beim Geld machen sitzt, der profitiert davon und nicht der, der spart. Und ja, und wir merken das in Mitteleuropa vielleicht ein bisschen weniger, weil es uns relativ gut geht. Aber in anderen Ländern, ich erwähne nur die Türkei mit einer hohen Inflation, oder ja, es gibt sehr viele Afrika, sehr viele Länder, wo man auch selbst gar nicht ein Konto haben kann. Das ist mit Bitcoin plötzlich möglich. Und eben auf einem harten Geldstandard mit einer dezentralen Überwachung, wo nicht einfach eine Behörde hergehen kann und sagen, du nicht. Und sonstige Eigenschaften, wo man halt korrumpieren könnte. Und das bringt Bitcoin mit sich, dass das alles verhindert wird. Beziehungsweise, dass man eben sicher seinen Wert in die Zukunft bringt. Jetzt kann man natürlich die Volatilität dagegen stellen. Die Volatilität ist aber ganz einfach erklärt, weil es ist ein junges Asset. Somit wird auch damit spekuliert. Viele verstehen ja auch gar nicht den Sinn von Bitcoin. Somit steigt der Kurs. Irgendwann ist es eine Blasenbildung. Dann platzt es wieder, fällt wieder. Aber von der Grundfrage her, warum wird es im Endeffekt alles überrollen, weil es hartes Geld ist und der Mensch versteht, was daran wichtig ist, nämlich, dass ich meinen Wert in die Zukunft bringe.
Ja, das ist, wir haben immer als Bitcoiner die Gratwanderung, dass wir erstens nicht genau wissen, wen sprechen wir jetzt eigentlich an mit diesem Podcast. Ja? Also wenn Menschen jetzt zuhören, Zuhörerinnen dabei sind, die sich noch nie mit Bitcoin beschäftigt haben, dann verweisen wir auch wirklich unbedingt auf sehr, sehr gute Podcasts, die es mittlerweile gibt, um in das Thema einzusteigen, weil das sprengt definitiv den Rahmen, das hier im Detail zu erläutern. Wir können es nur anreißen. Deswegen fallen da so alle möglichen Begriffe, die vielleicht, wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, die man eben noch nicht kennt. Deswegen werde ich jetzt eher mal so auf die Thesen, die ich ja eingangs schon genannt habe, auch nochmal eingehen, jetzt auch in Bezug auf Bitcoin. Also man muss sich einfach vorstellen, also erstens, es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass es ein knappes Gut gibt, ein absolut begrenztes Gut. Es wird nie mehr als diese maximal 21 Millionen Bitcoin geben, die ja nie ganz erreicht werden. Und es gibt auch niemanden, der das ändern kann. Also dieses Netzwerk ist nicht korrumpierbar. Das heißt, es gibt niemanden, keinen Bankchef, keinen Zentralbankchef, keine Regierung, die sagen kann, wir machen jetzt aus diesen 21 Millionen Bitcoin mal die doppelte Menge, wodurch ja dann der einzelne Bitcoin an Wert verliert. Also eine krasse Inflation, das, was wir eben im normalen Geldsystem haben. Und dadurch unterscheidet es sich extrem von dem Fiat-Geldsystem, in dem das eben eigentlich immer möglich ist. Es unterscheidet sich, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, auch von allen anderen Kryptowährungen. Das muss auch einem klar sein. Wir reden von Bitcoin und wir reden nicht von Shitcoin. Es gibt Bitcoin und es gibt alle anderen Coins, die uns jetzt mal hier eigentlich im Moment, zumindest mich, nicht interessieren, weil dort immer es am Ende eine zentrale Partei gibt, die dieses Geld manipulieren kann oder könnte. Und wenn sie es dann kann, auch tun wird. Also das heißt, dieses Geld kann nicht korrumpiert werden. Es bleibt also absolut hart. Das macht das Geld extrem interessant als Wertanlage. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was das eigentlich bedeutet. Und dann ist es eben genau das, was du gesagt hast. Es ist weltweit verfügbar. Also, und das hat unfassbare Implikationen, ja. Also, ich habe jetzt das erste Mal einen weltweiten Standard, bei dem ich nicht mit irgendwelchen komplizierten Wechselkursen rummachen muss. Nein, ich kann es überall auf der Welt, habe ich Zugang dazu und niemand kann es mir verbieten. Also es gibt ja, glaube ich, 2 Milliarden Menschen auf der Erde, die kein eigenes Konto haben, kein eigenes Bankkonto haben. Sobald die jetzt über ein Handy verfügen und über Internet verfügen, können sie sich ein Bitcoin-Konto anlegen, eine Bitcoin-Wallet zulegen und haben damit Zugang zu einem Geldsystem, zu einem guten Geldsystem und damit auch Zugang zum Wirtschaften. Also in solchen Ländern ist es auch tatsächlich so, in Ländern, die also so eine extrem hohe Inflation haben, also Nigeria wird oft genannt, da ist die Adaption von Bitcoin extrem hoch. Einfach weil das staatliche Geldsystem so kaputt ist, dass es überhaupt nicht mehr verwendbar ist im Endeffekt. Und diese Kryptowährungen und Bitcoin auch sind da eben dann die Rettung, weil plötzlich die Menschen wieder wirtschaften können und an einem Wirtschaftskreislauf teilnehmen können. Also das heißt auch insofern extrem demokratisch. Aber man hört nicht mehr auf zu reden, wenn man damit anfängt. Vielleicht, ich versuche mal die Kurve zu diesem Thema Bau und Energie zu kriegen, so ganz langsam. Aber nochmal zum Thema Energie, das ist ja das, was auch mir immer noch nicht so richtig, ich habe es verstanden, aber irgendwie auch nicht. Ja, es leuchtet, es ist erstmal so krass, ja, es verbraucht wahnsinnig viel Energie, dieser Mechanismus Proof of Work. Da muss man sich auch 2 Dinge klar machen. Zum einen ist dieser Proof of Work, stellt einen Wert dar, weil er dieses Geld mit seinen tollen Eigenschaften absichert. Also durch diesen Mechanismus Proof of Work wird verhindert, dass es eine zentrale Partei gibt, die dieses Netzwerk kontrollieren kann. In dem Moment, wo das passieren würde, würde es ja seinen Wert quasi sofort verlieren. Das heißt, ich brauche das, um diesen Wert zu erhalten. Und das ist ja schon mal ein Wert an sich. Also auch das normale Geldsystem verbraucht sehr, sehr viel Energie, das Bankensystem. Insofern muss man bei diesem Vergleich auch immer da schauen, was bekomme ich dafür? Und das zweite Thema ist eben genau das, was du gesagt hast, dass es eben durch diesen Mechanismus immer die günstigste Energie sucht und das auch faktisch passiert. Also der Anteil von regenerativer Energie beim Bitcoin-Mining liegt, glaube ich, mittlerweile bei 54%. Gibt es Studien, die das sehr genau analysieren und er steigt stetig. Und gleichzeitig kann man solche Dinge beobachten, dass beispielsweise in Afrika lokale Netzwerke mit regenerativer Energie aufgebaut werden und die jetzt plötzlich entdecken, das Bitcoin-Mining ist für uns die optimale Ergänzung, weil wir damit erstens unseren Überschussstrom, den wir generieren, wenn wir regenerative Energien haben, nutzen können und monetarisieren können und weil wir dadurch auch eine Quersubventionierung haben und uns das überhaupt erst erlauben können, solche Netze aufzubauen. Also es können plötzlich Projekte realisiert werden, die vorher nicht realisiert werden konnten, weil sie unwirtschaftlich waren. So, aber damit höre ich jetzt auch mal auf. Und jetzt gebe ich mal das Wort an dich weiter und vielleicht versuchen wir mal gemeinsam den Schwenk zum Thema Immobilienwirtschaft zu kriegen.
Ja, vielleicht gehe ich aber trotzdem noch einmal auf die Energie kurz ein.
Ja, klar. Ja.
Die Hashrate, die ja die ganze Zeit berechnet wird, die wird ja alle 2 Wochen circa angepasst. Und das vollkommen automatisch. Also das Bitcoin-Mining-Netzwerk, das checkt selbst, okay, alle 10 Minuten oder alle 11 Minuten, also es ist langsamer sozusagen, findet es die Blöcke, weil alle 10 Minuten sollte es die Blöcke finden. Und dadurch passt es dann automatisch die Schwierigkeit an, wenn es zu langsam geht. dann wird die Rechnung sozusagen einfacher zum Lösungsfinden. Und wenn es zu schnell geht, dann macht es die Rechnung schwerer. Und das löst im Endeffekt eben aus, dass die Firmen, die da meinen, sich ausrechnen können zum aktuellen Preis, der gehandelt wird, okay, für mich ist Mining rentabel oder nicht, zu der Rechenschwierigkeit, die es gerade halt gibt. Und dass es jetzt ewig steigt, stimmt ja so eigentlich gar nicht, weil würde eben Bitcoin zum Beispiel keinen Wert haben, dann wird die Nachfrage sinken. Und wenn die Nachfrage sinkt, sinkt auch die Hashrate, also die Schwierigkeit. Und somit wird auch das Bitcoin-Mining-Netzwerk plötzlich weniger Strom brauchen. Aber solange natürlich die Nachfrage nach dem Netzwerk eigentlich steigt, wird es finden die Miner, dass es rentabel ist, da zu minen, und geben da Rechenleistung rein. Und dadurch finden sie natürlich schneller die Blöcke, dadurch wird die Schwierigkeit immer schwieriger und dadurch ist auch immer mehr Rechenleistung erforderlich. Aber das ist eben ein Wirtschaftsprozess, der vollkommen in sich geschlossen ist und der das Ganze auch so genial macht. Ja, wenn Bitcoin unnötig wäre, dann würden wir auch keinen Strom dafür verbrauchen. Aber anscheinend ist es
guter Gedanke, ja. Also die Tatsache, dass Bitcoin Energie verbraucht, zeigt, dass es einen Wert hat. Cooler Gedanke. Ja, dieses Bitcoin-Thema ist absolut mindblowing, ja. Und eben auch die Tatsache, dass es sich tatsächlich von selbst nun mal die regenerativen Energien sucht, weil dies die günstigsten sind, und wiederum bei den regenerativen Energien die günstigste Energieform ist eben die Überkapazität, die ja eine Begleiterscheinung, so verstehe ich das, von Sonne, Wind und auch Wasser zum Teil ist, so dass es auch faktisch jetzt in Texas ja wohl schon umgesetzt wird, dass das Bitcoin-Mining als Ergänzung und als Regulierung zum Stromnetz genutzt wird, ganz offiziell, weil Bitcoin-Mining der optimale Abnehmer ist, der sofort an- und abgestellt werden kann. Und auch das regelt sich möglicherweise, so habe ich es verstanden, über Marktmechanismen. Also das heißt, wenn der Strom billig ist, dann wird gemeint. Und wenn der Strom teuer ist, dann werden die Miner abgeschaltet, weil sie dann nicht mehr rentabel sind. Und das heißt, es wird eigentlich nur, oder?
Ist das so? Beim Stromnetz,
das richtig
wiedergegeben? Ja, also ich weiß auch leider nur grob, aber was ich so weiß ist, wir haben halt das Stromnetz, das muss ja in einer gewissen Balance bleiben von Abnahme vom Strom, sonst hat man im Endeffekt einen Zusammenbruch vom Stromnetz. Und hier kann man dann eben eingreifen, indem dass man zu viel Strom im Endeffekt eigentlich produziert. Also da, wo man dann eben sagt, okay, zum Beispiel Windräder werden aufgebaut und im Endeffekt habe ich plötzlich sehr viel Windenergie und ich habe plötzlich zu viel Strom. Dann müssten normalerweise diese Betreiber die Windräder abdrehen. Und anstatt dass sie abdrehen, drehen sie eben Mining-Hardware auf und verwenden den Strom und kriegen den sozusagen automatisch vom Bitcoin-Netzwerk subventioniert. Also man kriegt eine Belohnung dafür, dass man dann im Endeffekt in das hinein investiert und nicht einfach abdreht. Und der Staat erspart sich den Providern, die eigentlich abdrehen müssten, denen Geld zu geben, weil sie eben abdrehen sollen, damit ja nicht das Stromnetz zusammenbricht. Ja, also das ist
Ich habe die Zahl in Erinnerung. Ja, das ist irre. Ja. Ich habe die Zahl in Erinnerung, dass doch die Bundesrepublik hat, glaube ich, im letzten Jahr, korrigiere mich, irgendwas mit 800 Millionen Euro an Windkraftbetreiber dafür bezahlt, dass sie ihre Windräder abstellen.
Ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, aber ich habe auch gehört, dass es sehr viel Geld kostet und dieses Geld kann man sich eigentlich mit dem Bitcoin-Netzwerk sofort sparen. Und was auch genial ist, und um den Gedanken auch für Bitcoin für Futures zu Ende zu denken, wir haben hier automatisch eben eine Subvention für grünen Strom, weil das ja für den Provider perfekt ist. Ich kriege direkt Geld für das, dass ich meine Windräder laufen lasse. Also perfekter geht es ja gar nicht.
Jetzt spiele ich mal den, wie heißt der, Advocatus Diaboli oder wie er heißt. Also also ich erzähle dann auch diese Geschichte und dann, ich diskutiere dann mit einem guten Kumpel immer drüber, der also das noch nicht teilt, meine Haltung. Der sagt dann immer, ja, aber es wäre doch jetzt viel besser, ich würde da Wasserstoff erzeugen oder einen Energiespeicher hinstellen. Was sagst du dazu dann?
Energiespeicher, ja, gibt es einige Formen. Wasserkraft zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, um die Energie zu verwenden. Und ist auch eine vernünftige Möglichkeit. Nur kriegt man halt die Energiespeicher oft nicht eben so flächendeckend hin, wie halt die Windräder gebaut werden oder die Photovoltaikanlagen. Und da tut man sich mit dem relativ einfach, dass man dort einfach Miner aufstellt. Bei den Speicherkraftwerken, wenn das so einfach wäre, würden wir alle ständig speichern. Also das muss man einfach so sagen. Ja. Die Gewichte sozusagen, wenn man jetzt diese Gewichtsspeicherkraftwerke sieht, die sind anscheinend auch nicht so rentabel, sonst würde es auch jeder machen. Also irgendwo hakt es da. Vielleicht kannst du aber selbst Gedanken dazu teilen.
Ja, also da muss ich ganz offen gestehen, ich bin jetzt da nicht der Energieexperte, deswegen sind wir wahrscheinlich beide nicht, deswegen spekulieren wir da jetzt so ein bisschen rum, aber meine Haltung wäre auch, also ich denke da an diese Firma TerraHash, den Christian Kläger, der ja genau damit arbeitet, die Firma arbeitet sozusagen damit, dass man Bitcoin-Mining intelligent nutzt, um auch lokale Stromsysteme, die zum Beispiel auch mittelständische Unternehmen aufbauen, auch für ihre Prozesswärme und so weiter, das ist ja noch ein weiterer Aspekt, kommen wir gleich nochmal drauf. Also ich glaube, es geht darum, Bitcoin-Mining soll ja nicht alles ersetzen und es soll auch keine Speicher ersetzen. Wenn es eine wirtschaftliche Lösung gibt, einen Speicher sinnvoll anzuordnen, dann wird das passieren, weil es Sinn macht. Ja? Das heißt, da sehe ich eigentlich gar nicht das Problem, sondern es ist eine Option, ein weiterer Baustein in diesen Energienetzwerken, die man einfach sinnvoll nutzen kann, so verstehe ich das, und auch nutzen sollte, weil es einfach auch dann Geld spart, zum Beispiel diese Subventionen, das ist nur ein Beispiel. Ne? Ein weiteres Beispiel ist ja vielleicht auch das Thema mit diesem CO2 aus der Luft holen, also das, was der Harald Rauter berichtet. Also die Story geht so, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Also die amerikanischen Mülldeponien oder generell Mülldeponien, die emittieren Methangas. Methangas ist Faktor 25, glaube ich mal, so schädlich, klimaschädlich wie CO2. Das heißt, und da geht es um gewaltige Mengen, die auf diesen Deponien emittiert werden. Und jetzt könnte man sagen, ja, kann ich ja einfach abfackeln, passiert aber nicht, wird nicht gemacht, weil es kein Business Case dafür gibt. Abfackeln bedeutet, ist ja eigentlich auch nur eine mitteloptimale Lösung, weil letztlich, also was beim Abfackeln ja passiert ist, dass eben CO2 übrig bleibt, was eben nur, also um den Faktor 25 weniger schädlich ist. Und da gibt es jetzt eine Firma, die sich damit beschäftigt, wie kann ich aus diesem Methan Strom erzeugen und damit Bitcoin minen? Und es stellt sich heraus, dass es dann eben einen wirtschaftlichen Case gibt, das zu tun. Und da ist die Überlegung, dass sie das komplett ausrollen wollen. Und da sprechen wir von einer Reduktion des US-amerikanischen CO2-Ausstoß-Äquivalenz von 10%, habe ich gehört. Also das sind richtig gewaltige Mengen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die es mittlerweile auch aus diesem Space gibt. Ja? Also das andere Stichwort sind diese Meereskraftwerke, diese Meereswärmepumpen, die man schon anscheinend in den 70er Jahren entwickelt hat, die noch nie gebaut wurden, weil sie einfach nicht wirtschaftlich waren. Jetzt wird darüber nachgedacht, ja, wie ist das, wenn ich da mit Bitcoin-Mining betreibe? Vielleicht kann ich es dann mir leisten, ja. Aber das so.
Es macht einfach plötzlich Sinn, weil ich zusätzliche Einnahmequelle zu dem Standort habe, wo eben das Methan ausströmt. Und dadurch habe ich einfach eine zusätzliche Einnahmequelle, die es mir leichter macht zu wirtschaften. Und wenn ich davon weiß, dass es diese Einnahmequelle gibt, wäre ich ja blöd, wenn ich sie einfach in die Luft abgebe, anstatt dass ich sie verbrauche und gleichzeitig umweltschonender mache. Also die Logik ist schön. Und wäre wünschenswert.
Ja, und das ist eben das, was... Ja, also das ist so, das ist eben der Grund, warum, also vorhin die These... Bitcoin könnte die erste Technologie sein, der es gelingt, dass sie Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß entkoppelt. Und das wäre eine Sensation. Ich habe gelernt, dass es das nicht gibt, ja, und dass es nicht sein kann. Aber gut, jetzt mal den Bogen zur Immobilienwirtschaft. Wo siehst du da den Zusammenhang?
An der Geldschöpfung, ganz einfach gesagt. Wir haben im Immobilienbereich ist es so, wir haben die Geldschöpfung und das ist im Endeffekt das Kreditwesen. Und das Kreditwesen sorgt dafür, dass wir im Baubereich bauen. Also heutzutage können sich vielleicht, also kaum Leute einfach leisten zu bauen, ohne dass sie einen Kredit brauchen. Das ist fast eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Firmen machen sowieso nicht, weil das Geld ist günstig. Also warum sollte ich selbst mein Eigenkapital nicht mit einem Kredit kombinieren, damit ich noch mehr Immobilien bekomme? Also auch da aus der wirtschaftlichen Sicht heraus macht es keinen Sinn, dass ich nur aus dem Eigenkapital meine Immobilien mir leiste. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass wir eine Nachfrage erzeugen, die vielleicht gar nicht so da wäre, weil eben das Geld leicht verfügbar ist, vor allem sofort verfügbar, wenn ich 10% oder 20%, je nachdem wie hart gerade die Regelung ist, ich Eigenmittel brauche und dafür einen Kredit bekomme. Und ja, und im Endeffekt habe ich dann eine erhöhte Nachfrage, die Firmen bauen mehr und das sorgt dafür, dass wir mehr CO2-Ausstoß haben. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, die Nachfrage wäre sowieso da. Das glaube ich aber nicht, weil jeder mit den Ressourcen automatisch schonender umgeht, wenn er sich nicht so viel leisten kann. Und somit würden wir uns dreimal überlegen, ob wir eine Vierzimmerwohnung uns leisten. Und das im Umkehrschluss bedeutet, ja, dass Bitcoin ein hartes Geld, wo man nicht einfach die Geldmenge ausweiten kann, dafür sorgt, dass die Nachfrage sinkt.
Das ist für mich auch so ein Punkt, den man wahrscheinlich sehr schwer in so kurzer Zeit klar machen kann, der mir selber auch immer noch nicht so ganz klar ist. Also es gibt ja auf der Seite vom Blocktrainer gibt es ja diese wunderbare Darlegung mit ganz vielen Grafiken. What the fuck haben 1971, also die Aufhebung des Goldstandards. Und da findet man unendlich viele Grafiken, was da alles passiert ist. Also durch die Geldmengenausweitung, die da richtig Fahrt aufgenommen hat. Also ganz kurz gesagt, 1971 hat Richard Nixon den Goldstandard aufgehoben, der noch so ein bisschen so etwas wie eine Absicherung, Abhärtung des Geldes war, weil es im Prinzip besagte, wir haben nicht mehr Dollar im Umlauf als Gold in Fort Knox. Das war auch schon wahrscheinlich damals eine Milchmädchenrechnung, weil das ja keiner nachprüfen konnte. Aber zumindest war diese Behauptung noch im Raum und dadurch war das Geld sozusagen noch so ein bisschen reguliert. Gebe ich das richtig wieder?
Naja, wenn ich es richtig weiß, dann ist es so, dass der Franzose hergegangen ist und gesagt hat, ich möchte mein Gold wieder. Also ich hole es mir jetzt ab. Und daraufhin hat der Amerikaner gesagt, okay, da hast. Und dann sind die Deutschen auch gekommen und haben gesagt, ich möchte auch mein Gold wieder, weil unsere Wirtschaft geht es auch nicht so toll. Und daraufhin hat der Amerikaner gesagt, naja, Moment, wenn jetzt alle kommen, dann habe ich ein Problem, weil ich habe schon wesentlich mehr ausgegeben, als was ich eigentlich Gold habe. Und daraufhin hat er eben begonnen, diesen Goldstandard zu lösen.
Und gleichzeitig hat er den Goldstandard ja gelöst, weil er Krieg geführt hat, oder? Also er musste einen Krieg finanzieren und wenn er sich an den Goldmengen orientiert hätte, dann hätte er diesen Krieg nicht führen können, weil er einfach nicht genug Geld gehabt hätte, was auch ein interessanter Gedanke ist. Beim harten Geldsystem habe ich möglicherweise nicht genug.
Es ist eine Tatsache, dass hätte er den Goldstandard nicht gelöst, wären unzählige Leben verschont geblieben, weil der Krieg gar nicht geführt werden hätte können. Ja? Und sie hätten das irgendwie diplomatisch
lösen müssen. Das ist auch wieder so ein unglaublicher Gedanke, dass also eine Seitengeschichte, es könnte sein, dass unter einem Bitcoin-Standard es deswegen weniger Krieg gibt, weil sie sich keiner mehr leisten kann. Das ist aber jetzt für mich auch erstmal nur eine These. Aber jeweils seit Aufhebung dieses Goldstandards, der eigentlich nur vorübergehend sein sollte, diese Aufhebung, die auch bis heute anhält, waren also Tor und Tür geöffnet für die Gelddruckerpressen dieser Welt. Und wenn man diese Kurven sieht, der Geldmengenmehrung, die eine nahezu exponentielle Entwicklung haben, ja, also die so ansteigen und dann während Corona so bang, also seit Corona, seit 2020 wurde ein Drittel der jemals existierenden Dollar-Geldmenge neu in die Welt gesetzt und neu geschaffen. Und das hat natürlich Folgen, ja, ist ja klar, wenn ich mehr Geld im Umlauf habe, dann muss die Inflation steigen. Das ist das, was die Bitcoiner als Inflation bezeichnen. Die offizielle Inflation bezieht sich ja nur auf einen bestimmten Warenkorb und da wird geguckt, wie sich da die Preise entwickeln. Also in jedem Fall, die Kaufkraft sinkt, die Kaufkraft des Einzelnen. Und das hat halt extreme Folgen, die ich mir auch nie klar gemacht habe. Ja? Also das hat zum Beispiel die Folge, dass wir gezwungen sind, wir müssen unser Geld irgendwo vor der Inflation schützen. Wir müssen es irgendwo unterbringen. Das heißt, weil wir ja nicht mehr sparen können. Wenn es auf dem Konto liegt, dann wird es weniger wert. Wir hatten ja sogar den abstrusen Fall der Negativzinsen. Aber es wird auch, die Kaufkraft verliert auch. Ja? Also was vorher, wenn ich 10% Inflation habe, dann ist mir einfach in einem Jahr das Geld einfach mal weniger wert. Ne? Und das lässt sich ja auch an ganz vielen Produkten nachvollziehen und natürlich zum Beispiel auch an Immobilienpreisen. Also die Immobilienpreisentwicklung ist ja exorbitant und korreliert auch mit der Geldmengenausweitung, gerade in den letzten Jahren. Ja? Und bis es dann eben mal einbricht. Und deswegen, also das ist zum Beispiel eine Folge, dass dieser Cantillon-Effekt eigentlich auf zwei Ebenen wirkt. Also diejenigen, die nah an der Geldschöpfung sitzen, also zum Beispiel diejenigen, die schon eine Immobilie haben, kriegen einen Kredit, weil sie haben schon eine Immobilie, die sie beleihen können und können sich deswegen noch eine Immobilie kaufen. So, das machen sie mit Kredit, das ist neues Geld. Und wenn dieses Geld dann durch den Markt gesickert ist, dann steigen die Immobilienpreise. Und diejenigen, die keine Immobilien hatten, die können sich keine mehr leisten. Das ist ja das Drama, was wir in den Metropolen haben, dass normalsterbliche Menschen sich zwischenzeitlich eigentlich keine Immobilien mehr leisten können. Vor allem dann nicht, wenn die Zinsen gestiegen sind. Und das ist ja genau das, was wir gerade haben. Ja? Also da bricht ja ein ganzer Markt weg, mit der Folge, dass breite Bevölkerungsschichten immer mehr in die Verarmung zu rutschen drohen, weil jetzt plötzlich Kredite platzen und so weiter. Ne? Also dramatische Folge. Und das ist eine Folge dieses Geldsystems. So, ne?
Auf alle Fälle, ja. Zum Krieg möchte ich noch sagen, da gebe ich dir recht, man sollte nicht immer schwarz-weiß denken. Krieg könnte genauso noch stattfinden oder wird auch vermutlich stattfinden. Aber auch hier beginnt die Wirtschaftlichkeit dann zu schlagen. Das bedeutet, wenn ich kein Geld halt mehr für Munition habe, dann müssen halt die Fäuste reichen. Also einfach von dem Gedanken her finde ich es einfach smart, wenn das Geld endlich ist, dann muss man auch dementsprechend wirtschaften und effizienter handeln. Und somit würde man vielleicht weniger Energie benutzen, um auch Energie zu vernichten. Das finde ich zum Beispiel gerade extrem krass, wie viele Gebäude in der Ukraine zerschossen werden und dem Erdboden gleichgemacht werden, wo massenhaft CO2 verwendet worden ist, damit man hier Gebäude baut. Und jetzt verwendet man enorm viel Energie, um die dem Erdboden gleichzumachen. Das ist einfach absolut krass und verrückt und einfach unwirtschaftlich, auch komplett unwirtschaftlich, ja, weil normalerweise führt man ja Krieg, um im Endeffekt sein Territorium zu erweitern, damit man im Endeffekt mehr Bruttoinlandsprodukt erzeugt und seine Geldwährung sozusagen zu stärken, damit ich eben mehr Wirtschaftswachstum habe. Jetzt mache ich dort alles platt und im Endeffekt habe ich ja nicht einmal mehr den Nutzen, weil wahrscheinlich dort alles verseucht ist, auch von weiß nicht was, ja, von Materialien angefangen bis hin die Infrastruktur, dass die nicht mehr funktioniert. Also vollkommen verrückt. Das mal zum Krieg, nur kurz.
Und man muss natürlich, und das muss einfach jetzt nochmal dazu gesagt werden, es ist natürlich auch insbesondere vor allem eine unfassbare menschliche Tragödie. Ja? Also davon mal abgesehen. Ne?
Ja. Und ja, und Inflation, da kriegt man oft das Gegenargument, ja, bei der Geldmengenausweitung, das machen wir jetzt schon seit 40 Jahren, wo ist da die Inflation gewesen die letzten 15 Jahre, also wenn man jetzt vor 2020 schaut, wo ist da die Inflation gewesen? Die war ja eh vollkommen in Ordnung und alles in Ordnung und braucht man nicht drüber reden. Ja, aber die Inflation ist genau, wie du es richtig beschrieben hast, im Hausbaumarkt, dort, wo das Kreditwesen sitzt. Wir hatten die letzten 15 Jahre immer 10% Preissteigerung in der Inflation eben. Nur weil man das jetzt nicht jeden Tag ein Haus kauft, heißt das nicht, dass die Inflation nicht da ist. Und wie ich auch schön das Beispiel immer mache, wenn du eben das Geld druckst, dem, der am nächsten sitzt, gibst, also in dem Fall dem Immobilienbetreiber oder Bauer oder wem auch immer, der erzeugt damit einen Rohstoffverbrauch und der wiederum woanders fehlt. Und wenn die Energie und wenn es nur der Strom ist, dafür verbraucht wird, dann habe ich im Endeffekt einen höheren Strompreis, weil mehr nachgefragt wird. Und dadurch erzeuge ich höhere Preise irgendwann auch für den Bäcker Lutzer, wie man immer so schön sagt.
Absolut, ja. Und vor allem, und jetzt können wir mal so vielleicht den Schwenk zum Thema Bauwende hinkriegen. Also man kann sich ja auch mal fragen, was bedeutet das für die Qualität dessen, was da gebaut wird und auch für die Sinnhaftigkeit dessen, was gebaut wird. Also so ein paar Zahlen, mit denen ich mal jetzt spielen würde. Also Hintergrund ist, warum kaufen Menschen Immobilien? Abgesehen davon, von den Menschen, die sich Immobilien kaufen, weil sie da drin wohnen wollen, also die sie nutzen, oder weil sie da drin etwas produzieren, also diese nutzen. Ja? So ist also zumindest aus meiner Sicht ziemlich klar, dass es auch noch einen sehr, sehr großen Anteil von Firmen und Menschen gibt, die Immobilien kaufen, weil sie ihr Geld als Wertanlage in Immobilien speichern. Also das ist einfach unser täglich Brot. Ja? Wenn wir haben ganz viel mit Investoren zu Wir haben ganz viel mit Investoren zu tun, die oder auch Projektentwicklern, die zum Beispiel für Pensionsfonds, also da, wo unsere Renten angelegt werden, die auch wiederum ja irgendwo ihr Geld parken müssen, damit es nicht weniger wird. Ja, die bekommen Geld von den Rentenzahlern, dann müssen sie dieses Geld vor der Inflation in Sicherheit bringen, sonst wird es weniger. Also packen sie es in einen Immobilienfonds, der wiederum von einem Investor aufgelegt wird oder von einem Projektentwickler, der eben Immobilien entwickelt. Also mit anderen Worten, Store of Value. Also Immobilien sind neben dem Nutzen, den sie bieten, insbesondere auch ein Store of Value. Und diese Dimension, also ein Wertspeicher für Geld, für Werterhalt. Und gelten auch immer als ein sehr... Ja, und die Dimension ist so abgefahren. Ja. Es gibt ja den Leon Vancum, mit dem ich auch in Kontakt bin. Der ist selber Projektentwickler und beschäftigt sich intensiv genau mit diesem Gedanken. Und er hat einen total spannenden Gedanken. Also er sagt, und das kommt wohl aus irgendeiner, ich weiß nicht genau, von welcher Unternehmensberatung, Studie, ich weiß auch nicht, wie man das feststellt, aber er sagt, dass weltweit ca. 67% des weltweiten Anlagekapitals in Immobilien ruhen, was ja eine unglaubliche Anzahl wäre, ja, wenn es denn tatsächlich so stimmt. Und dann sagt er, wenn jetzt die Menschen feststellen, dass Bitcoin eigentlich das viel bessere Asset ist, weil also eine Immobilie hat ja auch ein paar Nachteile. Ja? Also Immobilien müssen unterhalten werden, kosten also Geld. Ich sag mal, wenn ich eine Immobilie in der Ukraine habe, dann weiß ich, dass die keineswegs sicher ist. Sie ist natürlich auch, unterliegt auch staatlichen Eingriffen in Form von Steuern oder Enteignungen oder was auch immer. Also Immobilien bergen große Risiken, ja, in vielerlei Hinsicht. Und die Renditen, die sind auch teilweise echt überschaubar. Also das sind jetzt nicht, also es gab Zeiten, da waren die gigantisch. Aber es ist ja dann auch so, dass die Baupreise gleichzeitig unfassbar gestiegen sind. Und wenn die Zinsen ein bisschen anziehen, dann gehen die Renditen ganz schnell in den Keller. So wie wir das ja jetzt in Deutschland zumindest sehen, eine große Pleitewelle unter Bauträgern. Ja? Einfach weil die im Moment macht das für die keinen Sinn mehr, weil die Zinsen gestiegen sind. Was ja, also jetzt auch noch um die, also Store, kommen wir gleich zu, ja, du bist gleich dran. Aber Store of Value, so. Und das heißt, und das bedeutet, was hat das für eine Folge, wenn Immobilien ein Store of Value sind? Also das konnten wir hier beobachten. Die Folge war, ich konnte bauen, was ich wollte. Das konnte noch so beschissen sein. Es gab immer jemanden, der es gekauft hat. Also die Qualität ist gesunken, der Preis ist gestiegen und dadurch natürlich auch der Ressourcenverbrauch. Und eine Zahl ist ja zum Beispiel, nach dem Krieg war der durchschnittliche Flächenverbrauch pro Kopf beim Wohnen lag bei 25 Quadratmetern und heute liegt er zwischen 45 und 55, je nachdem, wo man so hinschaut, Quadratmeter pro Kopf. Und jetzt kann man sich überlegen, was das bedeuten würde, wenn es gelänge, den wieder zu halbieren, was kein Mensch will. Man muss ihn ja auch nicht halbieren, aber dann hätten wir kein Wohnungsproblem. Also das heißt...
Es würde schon reichen, wenn es
alles ist aufgebläht worden.
Spekulation verwendet wird. Ja. Store Value, ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn ich da ziemlich stark und ziemlich hart ins Gericht mit unserer eigenen sozusagen Einnahmequelle gehe, nämlich der Baubranche. Aber die Tatsache ist, dass das ganze System, die Regeln von unserem Geldsystem so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind, macht es für jeden, der wirtschaftet, einfach Sinn, dass man auf Kredit Immobilien entwickelt. Und vor allem dadurch, weil auch noch die Politik, die Regulierung so vorsorgt, dass du steuerlich als Firma ja enorme Vorteile hast, wenn du Immobilien entwickelst. Und das führt dazu, dass das Ganze ausgenutzt wird. Warum? Weil normalerweise, wenn ich jetzt auf den Aktienmarkt gehe, investiere ich in irgendetwas, sage, okay, die Firma ist gut und ich profitiere davon, wenn die Firma gut ist. In dem Fall gehe ich her und sage, Immobilien, die eh schon rar sind, investiere ich in das, habe relativ wenig Eigenmittel, die ich dafür benötige, also wenig Risiko, und gleichzeitig habe ich sogar noch jemand, der mir das Ganze abzahlt, was ich an Risiko aufgenommen habe, also eben den Mieter. Und ja, da kann man jetzt drüber rechnen, zahlentechnisch, ob das jetzt wirtschaftlich war oder nicht. Ja. Ich behaupte, dass wenn man Zinsschritte beobachten konnte und sich nicht zu extrem überhebelt hat mit eben Krediten, dann hat man einfach die Spielregeln verstanden und hat perfekt nach denen gelebt und hat sich bereichert dadurch. Also es war nicht so wie, also es war für mich nicht, ich habe jetzt meinen Wertspeicher in die Zukunft transferiert. Nein, ich habe das System ausgenutzt, habe mich daran bereichert und habe das auch noch in die Zukunft transferiert, ja? Wenn ich mich nicht überhebelt habe. Ja. Weil dann fliege ich bei der Krise zusammen und wir sehen, was passiert. Ja.
Ja, klar, es war echt, es ist da natürlich auch Wild West zum Teil, ne, was da passiert ist. Also wie gesagt, auch dieses Phänomen Luxusimmobilien, die gebaut wurden und überhaupt nicht bewohnt wurden, weil die Bewohner stören ja, wenn ich das Ding verkaufen will, ne, und meine Gewinne realisieren will. Also das heißt, es hat dann gar nichts mehr mit dem zu tun, was eine Immobilie eigentlich sein soll. Ne?
Genau, und für das, dass es ein seltenes Asset ist, gehen wir ziemlich bescheiden einfach damit um, ja. Ja, trotzdem, um auch den Schwenk ein bisschen jetzt zurückzugeben, ja, es ist ja nicht alles schlecht, was wir tun in unserer Branche. Wir schaffen Wohnraum, wir bringen sehr viel Nützliches in die Gesellschaft. Leidet derzeit die Qualität darunter? War noch die Frage. Da würde ich auch definitiv sagen, ja, wir sind wie jede andere Branche auch eben in diesem Geldsystem, und das Geldsystem verlangt keine Qualität. Das Geldsystem verlangt Stückzahlen und relativ hohe Gewinne, damit du im Endeffekt wieder an neue Kredite rankommst und damit die Investoren nicht abspringen in Wahrheit. Ja. Und dieses System fordert keine Qualität in Wahrheit. Ja.
Und es hat eben, auch da wieder, nach dir.
Einen Punkt habe ich noch, und das ist eben, wenn wir es schaffen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wird es für die Baubranche genauso noch Nachfrage geben. Der Unterschied wird dann eben sein, dass wir plötzlich eben wirklich gute Gebäude wieder bauen wollen mit nachhaltigen Produkten, die eben der Kreislaufwirtschaft nachkommen. Und das versteht man vielleicht jetzt noch nicht, aber das wird dann einfach gefragt sein, warum? Weil ich werde mein Geld nicht mehr einfach ausgeben für eine 0850-Wohnung. Ich will mein Geld ausgeben in einer Wohnung, wo ich mich wohlfühle, wo die alle Stückeln spielt und die aber nicht, also da geht es jetzt nicht darum, dass ich die Farbe oder irgend sowas, dass die keinen Kratzer hat, also keinen Riss oder sonst irgendetwas. Da geht es einfach darum, dass das Wohnbefinden genial ist. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist dann eventuell gar nicht erforderlich, ja, weil eben der Bau selbst schon so für sich geschlossen funktioniert. Ja. Die Denkweise von Qualität geht dann, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, weil wir bei einer Wohnraumlüftung sage ich immer, da wird Energie auch das ganze Jahr verbraucht, damit gute Luft reinkommt. Dabei gibt es relativ viele, also eigentlich so gut wie immer, gute Luft draußen. Warum brauche ich da jetzt extra Strom machen? Ja, wegen der Wärmeeffizienz, aber das kann man anders lösen. Und ja, und die Denkweise wäre, glaube ich, einfach ganz anders, wie wir mit den Wohnbauten umgehen.
Also wir nähern uns jetzt tatsächlich schon der Stunde, aber ich will da jetzt noch gerne dran anknüpfen, weil es ja sich tatsächlich nicht sofort erschließt, warum setze ich auf mehr Qualität und warum wird es, davon bin ich auch fest überzeugt, nachhaltiger, auch nachhaltiger im Sinne weniger Ressourcenverbrauch, Kreislaufwirtschaft, gesündere Materialien. Also da gibt es für mich zwei Stränge. Also das eine ist mal, wenn man sich mal die drei Strategien der Nachhaltigkeit anschaut, also ich muss sehen, ob ich sie zusammenkriege, also Effizienz, Konsistenz und das letzte war Suffizienz. Also Effizienz heißt, ich habe mit dem gleichen, ich werde eben mit der gleichen Energie habe ich mehr Output sozusagen. Konsistenz heißt, ich ersetze zum Beispiel die Energie, fossile Energieerzeugung durch regenerative Energieerzeugung, gilt aber auch für andere Systeme. Ich kann zum Beispiel eine kontrollierte Wohnraumlüftung einfach dadurch ersetzen, dass ich so klug gebaut habe, dass ich lüften kann. Und Suffizienz bedeutet, ich brauche einfach weniger von Haus aus. Also statt 55 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf habe ich eben nur 35 oder so. Und all diese Strategien werden durch Bitcoin aus meiner Sicht und durch ein hartes Geld befördert. Und da will ich mal einen Strang erzählen, der jetzt so in die Richtung Suffizienz geht. Weil es hängt ja alles mit allem zusammen. Also das ist diese Story von den großen Zombie-Unternehmen, die komplett verschuldet sind. Das war mir auch vorher nicht klar, was wiederum eine Folge des Geldsystems ist. Also nehmen wir VW. Ja. VW hat diese berühmten 400 Milliarden Euro Schulden, die sich mir jeder Vorstellung entziehen. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn wir ein wirklich hartes Geld hätten, dann wäre VW pleite, weil dann kommt es ja nicht mehr an neues Geld ran. Jetzt sitzt es halt sehr nah an der Geldschöpfung, ist eine eigene Bank, ja, also es kann Schulden machen, indem es den Kunden Geld gibt, das die als Kredit aufnehmen und damit kaufen die Kunden Autos. Und dadurch ist dieser Konzern extrem ineffizient. Also mein Bruder lebt in der Nähe von Wolfsburg und hat Folgendes beobachtet. Während des Ukraine-Krieges gab es keine Kabelbäume mehr. Da gab es dann irgendwie so einen riesigen Parkplatz mit neuen VW-Autos. Was haben die gemacht? Die haben diese neuen VW-Autos, da haben sie die Kabelbäume ausgebaut, haben die wiederum in neu produzierte Autos eingesetzt und diese Autos verschrottet. Also das hat dann einfach überhaupt gar nichts mehr mit Effizienz zu tun, wenn es Sinn macht, neue Produkte zu verschrotten. Dann weiß man, da läuft, also das, ja, und das kann natürlich nur deswegen so sein, weil die ohne Ende neues Geld bekommen. So, das hat aber Folgen für den Bau. Also Tiefgaragen sind extreme Energieschleudern. Man muss sich vorstellen, pro Stellplatz rechnet man, glaube ich, mit, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich glaube 12 Tonnen CO2 oder so. Vielleicht waren es auch 3. Ich bitte nicht festnageln, da habe ich die Zahl nicht mehr genau im Kopf. Also allein durch den Beton und den Eingriff im Boden. Ein Auto wird durchschnittlich 45 Minuten am Tag bewegt. Also das heißt, diese Autos sind super ineffizient, weil sie werden eigentlich die meiste Zeit gar nicht bewegt. Sie stehen aber rum und nur durch das Rumstehen verbrauchen sie Energie, zum Beispiel in der Tiefgarage, ja, weil diese Tiefgarage gebaut werden musste. Und das Ausmaß ist unfassbar. Also es gibt Tiefgaragen ohne Ende. Und das Absurde ist, die stehen über weite Teile leer. Also weil die Leute keinen Bock haben, da zu parken. Also sich dann trotzdem in die Straßen stellen und die verstopfen. Ne? Und so weiter und so weiter. Also das heißt, diese Ineffizienz einer Firma hat anderswo eine Ineffizienz im Bau zufolge. Nämlich wir bauen Tiefgaragen, die kein Mensch braucht. Ja, für Autos, die kein Mensch braucht.
Ja, also.
Also,
definitiv.
Also es kommt es durch, würde diese.
Es kommt durch, es, ja. Es kommt durch die Subvention ja, im Endeffekt, ja, vom Ölkonzernen etc., wo man ja auch. Also, für mich ist immer das Flughafenbeispiel das Beste, ja, weil die Flugzeuge, die keine Kerosinsteuer bezahlen müssen und solche Geschichten, ja. Wir produzieren durch Subvention. Durch die Geldschöpfung produzieren wir einen Markt, den es eventuell bei normaler Bezahlung, wenn wir es wirklich bezahlen müssten, nicht gibt. Das beginnt eben bei Autos, geht weiter auf die Autobahn und so weiter. Wir haben so viel Tiefbau in Österreich, also Flächenversiegelung bis zum geht nicht mehr, was ja, wo wir Weltmeister sind, wo es absolut vollkommen irrational ist, worüber wir diskutieren, wenn wir über den Lobau-Autobahn-Tunnel diskutieren oder sonstige Geschichten. Ja. Natürlich sind die wirtschaftlich gesehen jetzt ein Treiber, dass Leute beschäftigt sind, aber deswegen macht es ihn nicht sinnvoller. Ich fahre von der einen Seite zur anderen Seite, also rüber nach Schwechat, fahre ich eine halbe Stunde mit dem Auto. Wie oft muss ich nach Schwechat rüber? Ja, es gibt auch Leute, die drüben arbeiten, aber jetzt der Otto-Normalverbraucher, der fährt nach Wien rein. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, diese halbe Stunde, die ich einmal im Jahr zu meinem Urlaub vielleicht zum Flughafen fahre, da einen Lobau-Autobahn-Tunnel, der mir eventuell das Ökosystem zusammenhaut, da zu bauen. Ja, wenn ich nicht subventioniert werde. Vor allem, wenn jeder Mensch plötzlich die Kosten von diesem Tunnel zahlen müsste und das österreichweit, wo ein Vorarlberger genauso dafür zahlt, der denkt sich ja, was mache ich mit dem Tunnel? Ja, also das ist ja nicht demokratisch.
Das Problem ist, er bezahlt es ja jetzt auch. Ne? Er bezahlt es jetzt auch mit Inflation, aber das merkt er eben nicht. Ne? Das ist ja das. Das
aber
ist
noch
ja
ist er nicht gebaut. Noch ist er nicht
Inflation.
Gebaut.
Ne?
noch ist noch er ist nicht gebaut. Ja. Aber
also wir haben die Stunde geknackt.
Perfekt. Also ich habe noch Lust, wenn du.
Ja, wir machen jetzt noch einen Sinkflug. Wir machen jetzt noch einen Sinkflug, weil wir müssen auch ein bisschen an unsere Zuhörer denken, ne, die ja vielleicht auch begrenzte Zeitkapazitäten haben. Aber es macht total Spaß. Also, aber ich wollte den Sinkflug einleiten. So.
Ja, also der Sinkflug, im Endeffekt, die Nachfrage ist künstlich erschaffen durch die Geldmengenausweitung. Wir wissen dadurch nicht, wie viele Autos wir tatsächlich brauchen. Wenn du heute Wiener fragst, die schon sich abgewöhnt haben, ein Auto zu nutzen, und das sind die meisten, weil sonst hätten wir noch ein viel größeres Autoproblem, dann sind die Straßen gar nicht mehr so nachgefragt und somit würden die Leute auch nicht bereit sein, da so viel Geld in die Hand zu nehmen für noch mehr Infrastruktur. Wir haben das best ausgebaute Infrastrukturnetzwerk, also eines der besten ausgebauten, und wir sollten, und ja, wenn wir ein hartes Geld hätten, dann würde automatisch auch nämlich Demokratie entstehen, weil im Endeffekt würden wir dann sagen, zum Beispiel, ich gebe das Geld dem Staat, damit er das für Gesundheit, für das und das und das und das ausgibt, und nein, das und das ist mir weniger wert, ja, also so könnte ich mir zum Beispiel die Demokratie unterm harten Geldstandard einfach vorstellen, dass sich das einfach fairer auch anfühlt für jeden Einzelnen, weil er wirklich merkt, hey, wenn ich da das Geld hingebe und das passiert dann, was ich auch erwarte, dann habe ich Nutzen geschaffen. Dann habe ich plötzlich das geschaffen, wo ich wirklich Einfluss nehmen wollte und nicht, wo irgendein Politiker gesagt hat, hey, das wäre vielleicht sinnvoll oder da unterstützen wir jetzt irgendeinen großen Konzern, der das nötig hat.
Absolut, absolut. Also man hat praktisch die Kaufkraft wieder, die auch ein Machtinstrument dann wieder wäre, das wir jetzt de facto gar nicht haben, weil der Staat sich beliebig immer Geld holen kann. Und deswegen haben wir dieses Steuerungsmittel gar nicht. Also unsere Kaufkraft entscheidet auch bei Konzernen nicht darüber, ja, wenn wir, das ist ja das Absurde. Das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich bei meinem Sinkflug eingeben will, nämlich ein zweiter Weg, den das Fiat-Geldsystem im negativen Sinne nimmt, ist ja der Lobbyarbeit, also Regulierung. Ja. Also Regulierung ist ja ganz oft gar nicht staatlicher Natur, sondern eigentlich das Ergebnis von Konzernen, die an der Regulierung massivst mitarbeiten, also im Bau. Du wirst die DIN-Normen kennen, ja, deutsche Industrienormen, der Name. So, jetzt sind wir wieder da. Wir sind hier kurz rausgeflogen, technische Probleme. Jetzt begeben wir uns in den Sinkflug. Ich wollte noch den Eingedanken zu Ende führen, Chris, bevor du das Schlusswort sprichst, auf welche Art eben dieses Geldsystem, das Schuldgeldsystem auch noch negativ auf den Bau einwirkt, nämlich durch die Möglichkeit, die Konzerne haben, Lobbyarbeit zu betreiben, die sie aus meiner Sicht oder nach meinem Verständnis nicht hätten, wenn sie in einem harten Geldsystem leben würden, weil sie sich das dann einfach gar nicht leisten könnten, so viel Geld dafür zu investieren, dass sie Einfluss auf Gesetzgebung und Normierung nehmen. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass wir das im Bau ganz krass erleben, dass große Konzerne sehr stark an der Regulierung mitwirken und gewirkt haben in der Vergangenheit mit Folgen für negative Ausprägungen. Ja? Also ich sag mal, wir haben sehr, sehr viel Styropor an Wände geklebt und das macht überhaupt oder hat noch nie Sinn gemacht und hat auch damals keinen Sinn gemacht. Und das hat Gründe darin, dass die Industrie dafür gesorgt hat, dass ja, auf diese Art gedämmt werden darf oder gedämmt werden konnte. Und das betrifft Gipskarton, das betrifft ganz, ganz viele Baumaterialien, die eben einsetzbar sind, weil es eine Lobby gibt, die dafür sorgt, dass es Gesetzgebung und Regulierung gibt. Das war noch so mein Gedanke und jetzt übergebe ich dir das Schlusswort.
Ja, spannender Gedanke. War auch eine richtig coole Sitzung hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Lobbyarbeit ist sicher auch ein Thema, was in jedem Bereich schlagend ist. Wie viel eigentlich, welches Produkt hätte sich eigentlich durchgesetzt, hätten wir nicht einfach eine zentrale Geldschöpfung? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die wir gerne auch noch beim nächsten Mal vertiefen können. Freue mich jetzt schon drauf. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, ich danke dir. Mir geht's ganz genauso. Genau. Und dann also, ciao allerseits.